SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Axel Weiß. Der Bundestag hat gerade in erster Lesung das sogenannte Infrastrukturzukunftsgesetz beraten. Damit sollen Planungen im Verkehrsbereich beschleunigt und die vielfältigen Vorgaben des Natur- und Umweltschutzes bei solchen Planungen vereinfacht werden. Das macht doch eigentlich Sinn, oder?
Wenn es so wäre, würde es gut klingen. Allerdings ist unsere große Sorge, dass die Natur dabei und das unter die Räder kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es sollen Umweltvorgaben geschliffen werden, es sollen Einspruchsmöglichkeiten nicht nur für uns Umweltverbände, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit und vor allem die betroffene Öffentlichkeit eingeschränkt werden. Und es soll bei umstrittenen Projekten schneller gebaut werden können. Das heißt, teilweise werden wahrscheinlich schon Bäume fallen, bevor eine Entscheidung getroffen ist, ob diese Bäume hätten überhaupt gefällt werden dürfen.
Mit dem Verkehrsexperten Jens Hilgenberg vom BUND vertiefen wir das Thema gleich noch etwas. Und weitere Themen dieser Globalsendung sind das Ende der Energiewende, was bleibt vom Gebäudeenergiegesetz? Wir erinnern an die konkreten Auswirkungen des Klimawandels in Marokko und Kenia und wir fragen nach den Klimawirkungen der Raumfahrt. Und weil das die letzte Globalsendung sein wird, gibt's am Ende noch Tipps zum Hören und Schauen in Sachen Umwelt und Klima in der ARD. Jetzt aber als allererstes zu den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der betrifft ja nicht nur Menschen. Jeder Krieg ist mit Zerstörung verbunden, grausam, schrecklich und gern ausgeblendet. Der seit 4 Jahren geführte Krieg gegen die Ukraine macht da keine Ausnahme. Helmut Nordwig hat die Folgen für Umwelt und Natur zusammengetragen.
Die Natur in der Ukraine ist wichtig, zurzeit gerade auch für die Menschen dort, um sich von Angriffen zu erholen. Aber auch für ganz Europa. Mehr als 50 Nationalparks gibt es im Land und 29% des Staatsgebiets sind noch in einem natürlichen oder naturnahen Zustand. Die Urwälder der Karpaten im Westen des Landes zum Beispiel.
Die gehören auch zum UNESCO-Weltnaturerbe, also zu den besten Naturschätzen, die die Menschheit noch zur Verfügung hat auf der Erde. Und was wir im Osten dann haben, sind große Steppen- oder Graslandschaften und wichtige Küstenfeuchtgebiete, die ganz wichtig sind für den Vogelzug. Also die Ukraine hat wirklich wichtige Gebiete von europäischer Bedeutung.
Diese Natur wird aber stark in Mitleidenschaft gezogen, berichtet Michael Brombacher von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. So verbrennt Wald durch Artilleriefeuer. 9% des Waldes beiderseits der Frontlinie sind komplett zerstört, weitere 29% stark geschädigt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Satellitenaufnahmen. Dazu kommt, Minen töten Wildtiere. Teils sind bis zu 30% der Fläche von Schutzgebieten in Frontnähe vermint.
Die sind auch in ihrem sensiblen Ökosystem gestört oder zerstört, indem dort Panzer durchfahren und so weiter. Also da gibt es eine großflächige Zerstörung. Also ein großer Teil der Schutzgebiete ist unter Okkupation und dadurch eigentlich nicht mehr funktionieren, beziehungsweise sind eben durch Brände, durch Zerstörung und auch Umweltverschmutzung beeinträchtigt.
Die größte Umweltkatastrophe war die Sprengung des mehr als 3 Kilometer langen Kachowka-Staudamms am Unterlauf des Dnipro im Juni 2023. Zehntausende Tiere wurden durch die Wassermassen getötet. Mehr als 80.000 Tonnen Schwermetalle, Öl und Chemikalien über das angrenzende Land verteilt. Es ist für die Landwirtschaft unbrauchbar, auch deshalb, weil das Wasserreservoir des einstigen Stausees nicht mehr existiert.
Gleichzeitig war natürlich der Staudamm ein massiver Eingriff in den natürlichen Flusslauf. Und da muss man sagen, man sieht ja jetzt, wie sich auch da diese Fläche dieses ehemaligen Staudamms erholt, wie dort ein Wald entsteht und wie sich die Natur eigentlich diese Flächen auch zurückerobert. Und da muss man dann sehr genau prüfen, ob beispielsweise der Wiederaufbau dieses Staudamms geboten ist, ob man diese Art von Energiegewinnung und auch Wasserspeicherung nochmal nutzen will.
Die Ukraine hat angekündigt, Russland wegen des Ökozids in Regress zu nehmen, den sie auf 72 Milliarden Euro beziffert. Das dürfte ebenso aussichtslos sein wie eine weitere angekündigte Klage wegen der Klimaschäden, die mit dem Krieg verbunden sind. 311 Millionen Tonnen Kohlendioxid sind deswegen bisher freigesetzt worden, mehr als zum Beispiel Österreich in den letzten 4 Jahren in die Atmosphäre geblasen hat. So steht es in einem Bericht, der heute erscheint. Herausgegeben hat ihn eine Initiative von Wissenschaftlern, die versuchen, die Klimafolgen dieses Kriegs zu bilanzieren. Nicht ganz einfach, berichtet der Hauptautor Lennart de Klerk.
Das wurde noch nie von einem anderen Krieg gemacht. Das hat also dann bedeutet, dass wir das alles selbst finden müssten. Am schwierigsten ist es eigentlich die Kriegshandlungen selbst und dann insbesondere, wie viel Brennstoffen, also wie viel Diesel und Kerosin verbraucht wird. Also die Daten kommen wir nicht direkt. Also beide Armeen werden, naja, das ist natürlich klar, diese dann auch nicht freigeben.
Fossile Treibstoffe für Kampfflugzeuge und Panzer, Wohngebäude und Industrieanlagen, die mit viel Beton und Stahl wieder aufgebaut werden müssen, zerstörte Wälder, die im intakten Zustand Treibhausgase speichern könnten, das sind die Hauptfaktoren. Die Bäume werden eines Tages nachwachsen und parallel zu den Kämpfen arbeitet die Ukraine erstaunlicherweise schon jetzt an einer grüneren Zukunft. Die Toten dieses Krieges wird das allerdings nicht zurückbringen.
Unter das Schlagwort Bürokratieabbau fällt vieles, auch das Infrastrukturzukunftsgesetz, das gerade im Bundestag beraten worden ist. Verkehrsplanung effektiver machen, beschleunigen kann eigentlich keiner was dagegen haben, aber Umweltschützer melden Bedenken an, wir haben es schon gehört. Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte vom BUND, haben die Umweltverbände die Politik zu sehr mit Gerichtsprozessen genervt, dass es jetzt dieses Gesetz gibt?
Also das Ziel ist vor allem aus unserer Sicht, Neubauten zu beschleunigen. Bei Ausbauten von Autobahnen, also wenn ich eine zusätzliche Spur dran baue, gibt es ja bereits das überragende öffentliche Interesse. Das heißt, da haben wir schon weniger Einspruchsmöglichkeiten. Bei Ersatzneubauten von Brücken, wenn marode Brücken saniert werden müssen oder neu gebaut werden müssen, gibt es schon ein beschleunigtes Verfahren. Da haben wir weniger Einspruchsmöglichkeiten. Es geht in diesem Gesetz vor allem um Neubau, um neue Autobahnen an Stellen, wo bis jetzt keine Autobahnen sind, und um Bundesstraßen an Stellen, wo bis jetzt noch Natur ist und Wälder und Moore. Das soll beschleunigt werden. Und das in Kombination mit einem weiteren Gesetz, mit dem Umweltrechtsbehelfsgesetz, das auch auf dem Weg ist. Und dieses Umweltrechtsbehelfsgesetz sagt, dass Klagen von Umweltverbänden keine aufschiebende Wirkung mehr haben sollten. Das wäre aus unserer Sicht natürlich super schwierig. Aber, und das muss man klar sagen, es geht nicht nur um Natur, es geht nicht nur um Umwelt und es geht nicht nur um Klima, sondern auch um die Einspruchsmöglichkeiten der zivilen Öffentlichkeit. Also auch die Öffentlichkeitsbeteiligung für den Normalbürger, die Normalbürgerin, die vielleicht andere Interessen haben als wir als Umweltverband, soll durch dieses Gesetz eingeschränkt werden.
Wenn dieses Gesetz so kommt, was würde das konkret etwa für die Planung von neuen Straßen bedeuten?
Man hat den Eindruck, dass sich einige, gerade konservativere Kreise in der Politik darauf eingeschossen haben, dass Umwelt-NGOs schuld daran sind, dass die Verkehrsinfrastruktur so ist, wie sie ist. Das liegt aber nicht daran, dass wir bei 4 Projekten im Jahr im Durchschnitt klagen, sondern das liegt daran, dass man nicht vernünftig priorisiert, nicht genug Geld in die Sanierung gesteckt hat. Es gibt Autobahnprojekte, die sind aus gutem Grund nicht gebaut worden, weil sie einfach unglaublich teuer sind, sowohl im Bau als auch in der Unterhaltung. Und wenn wir jetzt schauen, dass wir Sparhaushalte haben zukünftig, ist es nicht sinnvoll, jetzt noch weitere Infrastruktur aufzubauen, die sehr, sehr teuer in der Unterhaltung ist mit Brücken und Tunneln und Ähnlichem, wenn man es nicht schafft, die jetzige Infrastruktur auf einen Stand zu bringen, wo wir sagen, damit können wir leben. Und wir reden ja nicht nur von Straßen, sondern wir reden von Schienen, wir reden von Schulen, wir reden von allem. Und jetzt in dieser Zeit noch neue Autobahnen bauen zu wollen, mit Geld, das man eigentlich nicht hat, ist natürlich total unsinnig.
Soweit Einschätzung von Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte des BUND. Bleiben wir in Berlin. Alle reden vom Heizen, wir auch. Denn was die Bundesregierung uns gerade dreist mit dem gekippten Gebäudeenergiegesetz als Fortschritt und persönliche Freiheit verkaufen will, ist eine klimapolitische Kehrtwende ersten Ranges. Glaubt die Regierung wirklich, dass kein Wähler merkt, dass er oder sie letztlich die Zeche dieses klimapolitischen Rollbacks bezahlen wird? Aus der ARD-Klimaredaktion dazu Janina Schreiber.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. So steht's im Klimaschutzgesetz. Dafür müssen sich die Häuser und Wohnungen verändern. Vor allem heißt es weg von fossilen, klimaschädlichen Heizungen. Denn
der Gebäudesektor verfehlt seit Jahren seine Klimaziele,
sagt Jan Rosenow, der zu Energie- und Klimapolitik an der Universität Oxford forscht. Das Gebäudeenergiegesetz gilt deshalb eigentlich als der zentrale Baustein auf dem Weg, das noch zu schaffen. Die von SPD und Union vorgelegten Eckpunkte Projekte seien vor dem Hintergrund eine
katastrophale Verwässerung zentraler Vorgaben des Heizungsgesetzes und meiner Ansicht nach verschiebt es notwendige Entscheidungen und macht die Transformation am Ende deutlich teurer und chaotischer.
So Rosenow. Dass die Regierung die 65%-Vorgabe streichen will, sende ein Signal der Unsicherheit. Dabei hatten sich auch viele Verbände der Energiewirtschaft in einer Stellungnahme im Januar vor allem das Gegenteil gewünscht. Ein wichtiger Punkt, findet Rosenow.
Die Planungssicherheit ist auch entscheidend, wenn wir über Investitionen von über 20 Jahren reden. Wenn die Politik hier zentrale Regeln nach kurzer Zeit drastisch verändert, entsteht Unsicherheit für die Haushalte, für die Industrie und für die Kommunen. Und gerade jetzt, wo die Wärmepumpe zum Beispiel als klimapolitischer und technologischer Gewinner an Fahrt aufnimmt, sendet diese Reform des Heizungsgesetzes ein fatales Signal.
Dabei plant die Regierung mit sogenannten grünen Gas- und grünen Ölquoten auch fossile Öl- und Gasheizung dann klimafreundlicher zu machen. Bedeutet, ab 2029 sollen dann klimafreundlichere Gase und Öle mit klimaschädlichen gemischt werden, um weiter Verbrennerheizung betreiben zu können. Die Idee ist riskant, sagt Malte Küper, Ökonom für Energie- und Klimapolitik am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Für Haushalte kann dieser Entwurf und gerade die Grüngasquote aus unserer Sicht zu einer echten Kostenfalle werden, weil er nämlich suggeriert, baut weißer Gas- und Ölheizung ein und das kriegen wir dann über eine steigende Beimischung von grünen Gasen klimapolitisch geregelt, sodass das alles verträglich ist mit unseren Klimazielen.
Der Plan geht aber nicht auf, wie Küper zusammen mit einem Kollegen in einer Studie errechnet hat, weil sogenannte grünen Gase viel zu knapp sind.
Da müssen wir leider sagen, dass diese Mengen, die man dafür bräuchte, gar nicht da sind. Und vor allem sind sie so teuer aktuell noch und auch wohl in den nächsten Jahren, dass das für Haushalte eine sehr, sehr problematische und sehr, sehr teure Lösung wäre.
Auch Lisa Vollmer, die am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung zu Politik und Planung forscht, bemängelt.
Anstatt auf die in Deutschland produzierte innovative Technologie der Wärmepumpe zu setzen, wird an der Gasinfrastruktur festgehalten, die Mieterinnen und Eigentümerinnen in eine Kostenfalle treiben und ganz sicher dazu führen werden, dass der Gebäudesektor die Klimaziele verfehlen.
Der Gebäudesektor ist für ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich, wie Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen. Klimaschädliche Heizungen auszutauschen sei also dringend notwendig, sind sich Fachleute einig. Immerhin, auch wenn die Eckpunkte keine Pflicht mehr zum Umstieg auf klimafreundliche Heizung vorsehen, eine Förderung für alle, die sich freiwillig dafür entscheiden, soll bis 2029 bestehen bleiben. Vollmer sagt aber, insgesamt hätte die Förderung bei einer Reform sozialer ausgestaltet werden können. Zum Beispiel, indem man sicherstellt, dass Mieter und Mieterinnen nicht allein die Kosten für den Heizungstausch bezahlen, indem man Vermieter verpflichtet, dass sie Förderung in Anspruch nehmen müssen. Ein Versäumnis, für das schlussendlich alle zahlen werden.
Jetzt in die Wärmewende zu investieren, ist billiger als Kosten für die Klimafolgenanpassung später zu bezahlen.
Denn mit jedem Zehntel Grad mehr wachse auch die Dringlichkeit, sich an Klimafolgen wie extremes Wetter anzupassen.
Richtig üble Klimafolgen, die gibt es ja längst. Viel von dem klimagemachten Leid und Elend des Planeten liegt freilich weit außerhalb unserer Sichtweite und wird deswegen auch gerne verdrängt. Wussten Sie zum Beispiel, dass nicht nur Spanien und Portugal jüngst unter Sturzfluten litten, sondern auch Nordafrika, Marokko? Stefan Ehlert berichtet.
Feuchte Wände, zerstörte Einrichtung. So wie Hisham Stucki geht es vielen Menschen in der Stadt Ksal-Kebir im Nordwesten Marokkos. Das Wasser hat sein Haus freigegeben. Vor ein paar Tagen konnte er dorthin zurückkehren, begleitet von den Kameras lokaler Medien, ohne zu wissen, was ihn erwarten würde. Als ich zu meinem Haus kam, dachte ich nicht, dass es mein Haus war. Der Kühlschrank war kaputt. Es gibt kein Sofa mehr. Wir sehen nur die Verluste. Es ist einfach Gottes Wille. Mehr als 100.000 Menschen mussten allein aus dem Ort Ksal-Kebir in Sicherheit gebracht werden. Auch in den Provinzen weiter südlich vertrieb das Wasser Zehntausende aus ihren Häusern. Alle können ihre Verluste benennen, so wie Tarek Hajjaj in dem noch heute vom Wasser umzingelten Ort Ulatschkur. Sein Haus sei zum Glück noch intakt, sagt Hajjaj. Auch der Brunnen sei nicht verseucht, aber die gesamte Ernte auf dem Acker sei vernichtet. Kartoffeln, Mais, Weizen, Melonen. Eine ganze Saison ist verloren. Eine Gesamtübersicht über die Schäden gebe es noch nicht, sagt der Wirtschaftsrat der Provinz Kinitra, Adil El-Khoutabi. Aber die Bauern und auch andere Geschädigte würden vom Staat eine Entschädigung erhalten. Außerdem sei geplant, nach dem Ablaufen des Wassers neues Saatgut auszubringen. Selbstverständlich werden nach jeder Krise, nach Naturkatastrophen wie Überflutungen, neue Maßnahmen überprüft, um sich den veränderten Verhältnissen anzupassen, vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels. Sonst ist eher Dürre das Problem. Der Wechsel von langen Dürrephasen und heftigem Regen sei nichts Neues für Marokko, sagt der renommierte Klimaforscher Mohamed Said Karouk. Doch die gestiegenen Temperaturen sorgten für Extreme, auf die das Land noch nicht ausreichend vorbereitet sei. Mit dem Klimawandel sind die Temperaturen gestiegen. Der Wasserkreislauf reagiert direkt auf die höheren Temperaturen, denn sie bestimmen den Wasserkreislauf. Die höhere Verdunstung infolge höherer Temperaturen sorge dann für mehr Wasser in der Atmosphäre, das unter bestimmten Bedingungen abregne und Marokkos Flüsse und Dämme überfordere. Solche Lagen würden sich wiederholen, sagt Klimaforscher Karouk. Wir haben nicht genügend Staudämme. Deswegen können wir nicht unbesorgt in die Zukunft schauen. Wir müssen weitere Staudämme bauen. Die Staudämme sollen erstens das Regenwasser für die folgenden Dürrejahre speichern und zweitens zurückhalten und so verhindern, dass die Wassermassen ganze Landstriche überfluten. Marokko plant bereits mit Hochdruck weitere Dämme. Auch sogenannte Wasserautobahnen sind geplant, um Wasser über weite Strecken aus vollen Staudämmen dahin zu transportieren, wo es fehlt.
Das macht die globale Klimakatastrophe aus. Mörderische Fluten einerseits, unerträgliche Trockenheit andererseits, wie im südöstlichen Afrika. So schlimm wie in den letzten Monaten war es da noch nie.
Eine weite Landschaft. Die Erde ist staubig, es ist heiß. Hier in Kenias trockenem Norden hat es seit vielen Monaten nicht mehr richtig geregnet. Genau an diesem Ort in Turkana lebt Asinyen Akol in einem kleinen Dorf. Sie sitzt vor ihrer Hütte aus Stroh. Asinyen ist über 80 Jahre alt, sie hungert. Es ist die schlimmste Dürre, die ich je erlebt habe. Selbst wilde Früchte, von denen wir uns in mageren Zeiten ernähren, sind kaum mehr zu finden. Asinyen überlebt, weil sie Lebensmittelspenden erhält vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Doch bei der humanitären Organisation wurden finanzielle Mittel drastisch gekürzt durch die US-Regierung oder Präsident Trump. Die Zukunft ist unklar, sagt Sarah Ayodi, die Leiterin des Welternährungsprogramms in Turkana. Es gibt hier in der Region gut 300.000 Menschen, die Lebensmittel brauchen. Diese Finanzierung steht nicht zur Verfügung. Wir verwenden derzeit interne Mittel, um die Lebensmittelausgaben zu finanzieren. Bis Ende März sind sie gesichert. Danach haben wir keine Unterstützung mehr für die Gemeinden hier. Auch Landstriche im Südwesten Kenias leiden unter der Dürre. Sie macht vor allem dem Vieh zu schaffen. Kühe, Schafe und Ziegen. Tausende Tiere sind bereits verdurstet oder verhungert, weil das Gras vertrocknet ist. Evans Kunte Lisinko ist Viehhirte. Er steht bei seinen Kühen. Viele von ihnen sind sehr abgemagert. Man kann die Rippen durch das braune Fell sehen. Der junge Mann hat die Hälfte seiner Herde verloren und dadurch umgerechnet mehrere tausend Euro. Wann wird endlich der Regen kommen? Wir erwarten jetzt erst einmal keinen Regen. Wahrscheinlich wird er erst im März oder April kommen. In den kommenden 75 Jahren könnten die Weideflächen in Afrika um mehr als die Hälfte schrumpfen, sagt Maximilian Kotz vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist Co-Autor einer aktuellen Studie, in der es um Erderwärmung und Temperaturanstieg als Folgen des Klimawandels geht. Afrika sei davon besonders stark betroffen. Durch steigende Temperaturen gibt es deutlich mehr Verdunstung. Das bedeutet, dass selbst bei einer gleichbleibenden Niederschlagsmenge das Wasser schneller von der Oberfläche verschwindet und die Erde deutlich schneller austrocknet. Zurück bei Viehhüter Evans im Südwesten Kenias. Er füttert gerade seine Tiere mit sehr trockenem Gras. Evans kämpft um seine Existenz, denn seine Kühe sind seine Lebensgrundlage. Karin Bensch aus Nairobi.
Man muss gelegentlich wirklich hinschauen auf die Folgen der Klimakatastrophe, um sich die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas klarzumachen. Aber genug davon für heute. Wir wollen ja niemanden zur News Avoidance bringen, wie das heute so schön heißt, zum Nachrichten vermeiden. Schauen wir also nach vorne und da steht demnächst ein Raketenstart an. Mit dem Artemis-Programm startet nach 50 Jahren wieder eine mehrteilige Mondmission. Voraussichtlich im April geht's los. Die Raumfahrt boomt. 324 Start- und Startversuche listet Wikipedia für 2025 auf. Frage an meinen Kollegen Florian Zinner von der ARD-Klimaredaktion. Jede Rakete bläst Treibhausgase und Rußpartikel in großen Mengen in die Atmosphäre. Wie viel trägt denn die Raumfahrt zur Klimaerwärmung bei?
Alle Raketenstarts zusammengerechnet haben nur 0,01% der Treibstoffmenge von Flugzeugen verbrannt. Das hat zumindest eine Studie aus dem Jahr 2022 gezeigt. Das klingt erstmal danach, als wäre die Klimawirkung der Raumfahrt ein Nischenthema. Zur Wahrheit gehört aber auch, Raketen fliegen in deutlich höhere Schichten als Flugzeuge und ja ganz andere Schichten der Atmosphäre, die eben viel höher liegen. Und dabei stoßen sie nicht nur CO2 aus, sondern auch Stickoxide, Wasserdampf und vor allem Ruß. Ja, und diese Stoffe, die haben ebenfalls eine klimavernändernde Wirkung. Und gerade von Ruß weiß man, dass der in hohen Schichten eine viel stärkere Heizwirkung hat als in bodennahen Schichten. Der Anteil der Raumfahrt an der gesamten weltweiten Erwärmung durch Ruß, der ist zwar noch relativ gering, aber wenn man mehr Raketen hochsteigen lässt, dann kann das schnell heikel werden.
Wie sehen die Perspektiven aus? Raketenstarts werden immer billiger. Wird die Zahl der Flüge noch weiter zunehmen?
Ja, das kennen wir ja schon rückblickend vom PKW und vom Flugverkehr. Je billiger das alles wird, desto problematischer wird es auch. Das mag jetzt widersprüchlich klingen, aber dazu trägt auch die Wiederverwertbarkeit der Raketen bei. Bei Starship von SpaceX, da liegt da die Zielmarke bei in Anführungszeichen nur noch 10 Millionen Dollar pro Start. Zum Vergleich, der Start einer europäischen Ariane 5 Rakete, der kostet 176 Millionen. Also das ist ein großes Ersparnis und da liegt es natürlich nahe, günstige Starts zu einem regelrechten Pendelverkehr werden zu lassen. Also möglicherweise so, wie sich viele von uns die Raumfahrt in der Kindheit mal vorgestellt haben.
Soweit zur Klimawirkung der Raumfahrt. Sie war kürzlich auch Thema im ARD-Klima-Update-Newsletter. Solche und andere spannende Umweltthemen können Sie dort jede Woche nachlesen, gratis natürlich, weil auch von Ihren Beiträgen bezahlt. Der ARD-Klima-Update-Newsletter ist ganz einfach zu abonnieren unter www.mdr.de/klima. Wenn Sie den Namen ARD Klima Update in die Suchfunktion der ARD Audiothek im Internet eingeben, dann landen Sie woanders, nämlich beim gleichnamigen Podcast. Recherchen zum Klimawandel, wissenschaftliche Analysen und dabei immer den Blick nach vorn gerichtet. Das ist der Podcast ARD Klima Update, etwa alle 2 Wochen in neuer Folge in der ARD Audiothek. Soweit die heutige Folge von Global, das Umweltmagazin. Sie geht ihrem Ende zu und es ist auch zugleich tatsächlich die letzte Sendung in diesem Format. Wir verabschieden uns von Ihnen. Danke, dass Sie teils all die Jahre dabei waren. Wir senden weiter zu Umwelt und Klima, nur nicht mehr in dieser Form an dieser Stelle. Aus der ARD möchte ich Ihnen jetzt deshalb noch die Klimazeit ans Herz legen. Eine Viertelstunde jede Woche freitags vor der Tagesschau bei Tagesschau 24 und in der ARD Mediathek und bei YouTube. Und was an der Klimazeit so besonders ist, das verrät Ihnen gleich eine der Moderatorinnen selber, Janina Schreiber.
Wie lassen sich alte Solaranlagen recyceln? Was hilft unseren Wäldern, wenn die Sommer heißer und trockener werden? Oder wie kann das Sterben der Korallen aufgehalten werden? In unserer ARD Klimazeit finden wir Antworten auf solche Fragen. Wir tauchen dafür bis in die Tiefsee, sind an den Polkappen unterwegs, steigen auch mal auf die höchsten Berge, fliegen durch die Luft, bleiben dabei aber immer auf dem Boden der Tatsachen und wir verlieren nie den Blick fürs große Ganze. Immer wissenschaftlich fundiert, weil sich jetzt entscheidet, wie wir morgen leben. Und gute Informationen schon mal eine gute Grundlage für Entscheidungen ist. Die ARD Klimazeit, das ist eine gute Viertelstunde voller Einblicke und Inspiration. Immer freitags um 19.45 Uhr auf Tagesschau 24, in der ARD Mediathek und auf YouTube. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
Das war die letzte Folge von Global. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß.